der angeblich von Wolverhampton umworben ist, die auch gern bereit sind, einen zweistelligen Millionenbetrag zu bieten, ist für mich 10 Millionen noch zu wenig, denn in dem Mann steckt so viel Potenzial und wenn man aufsteigt, ist man da ganz schnell in den 20-Millionen-Bereich. In der deutschen Fußball-Bundesliga gab es unter der Woche einen, wie soll ich mal sagen, ein Trade wie in der NFL. Es wurden Spieler hin und her getauscht, ohne dass eine Ablöse geflossen ist. Und zwar wurde Demirovic nach Augsburg gegeben und Michael Gregoritsch nach Freiburg. Generell weiß ich nicht, was ich von solchen Trades halten soll. Und generell weiß ich auch nicht, wer der Gewinner jetzt hier ist. Vielleicht hast du da eine bessere Meinung. Jonas, wie findest du diesen Art des Spielertausches?
Ich finde, ehrlich gesagt, so ein Spielertausch eigentlich immer ganz gut. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, mal ein Win-Win zu sein für alle Seiten, sowohl für die beiden Vereine als auch für die Spieler. Besonders in dem Fall finde ich eigentlich den Deal ganz gut. Gregoritsch hat eine sehr gute Saison jetzt bei Augsburg gespielt, kann sich jetzt nochmal ja, tabellarisch in ein bisschen höheren Gefilden beweisen. Demirovic hatte eine Saison eher zum Vergessen für ihn, wo er viel von der Bank kam, kann aber halt in Augsburg auf jeden Fall eine Stammkraft sein. Gleichzeitig kriegt Freiburg einen sehr guten Backup-Stürmer und Augsburg kriegt einen relativ jungen, zielstrebigen, neuen Stürmer. Also ich finde den Deal jetzt eigentlich sehr geil, muss ich sagen.
Ja, ich hab da auch nochmal nachgeguckt. Ich dachte eigentlich, dass vielleicht irgendeiner der Vereine noch irgendwie eine Ablöse bezahlt hat, aber es war wirklich ja einfach ein 1-zu-1-Tausch und ich denke, dass beide auch das Potenzial haben, dass sie viele Tore in der Bundesliga schießen. Und wie gesagt, ich kann da, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich kann da jetzt noch keinen festen Gewinner jetzt so festmachen und kennen die ja den Michael Gregoritsch aus Hamburger Zeiten und dass er da jetzt nicht der Beste war, weiß man ja. Aber in Augsburg hat er ja zum Beispiel gezeigt, dass er zweistellig in der Bundesliga treffen kann. Von daher bin ich gespannt,
Ja,
was die nächste Saison da zu sehen ist von den beiden.
also ich glaube wirklich, das ist eigentlich ein Win-Win-Trade für die beiden. Also wie gesagt, Demirovic kann sich jetzt in einer größeren Rolle in Augsburg das zeigen, was er eigentlich jetzt auch in der ersten Saison bei Freiburg in seinen Sätzen gezeigt hat, dass er eigentlich ein sehr guter Spieler ist, auch ein sehr guter mitspielender Stürmer. Und Gregoritsch, ja, kann nochmal international jetzt spielen, hat eine sehr gute Saison, wie gesagt, hinter sich. Ob jetzt Gregoritsch die Verstärkung für Freiburg ist, die nochmal ein bisschen nach oben pusht, das wage ich zu bezweifeln, aber ich glaube, dass Gregoritsch in seiner Rolle es besser machen kann als Demirovic in der gleichen Rolle letzte Saison bei Freiburg.
Ja, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Und wie gesagt, man sollte nicht vor der Saison, glaube ich, Gewinner festmachen in so einem Trade, weil dann kann man eigentlich nur verlieren. Aber wenn wir schon beim Thema Bundesliga sind, können wir natürlich auch direkt die perfekte Überleitung machen zu unseren heutigen drei Vereinen, die wir besprechen. Kleiner Spoiler, am Ende der Folge werden wir auch unsere Abschlusstabelle tippen und ein paar Predictions wagen, ein paar Hot Takes, was da so auf uns zukommt in der folgenden Saison. Denn heute ist nämlich schon der erste Spieltag. Heute ist das erste Spiel zwischen Kaiserslautern und Hannover 96. Und wir sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und fangen wir dann natürlich, ich rede gerne über dieses Thema, beim letztjährigen Drittplatzierten. Wir fangen also erstmal unten an und gehen dann zu den Absteigern aus der Bundesliga. Reden jetzt über den Hamburger Sportverein, der in der letzten Saison knapp in der Relegation gescheitert ist. Die haben das Hinspiel bei Hertha BSC Berlin mit 1-0 gewonnen und dann im Rückspiel eine 2-0-Niederlage hinnehmen müssen, wodurch die alte Dame die Liga gehalten hat und der HSV mal wieder ein weiteres Jahr in der zweiten Liga angehen darf. Es war eigentlich ein starker Schlussspurt des HSV, denn eigentlich waren sie nach der 0-1-Niederlage bei Holstein Kiel schon komplett raus. Haben dann mit 5 Siegen in Folge dann doch noch am letzten Spieltag die Relegation klar gemacht und waren auch da in der ersten Partie, fand ich, auch die dominierende Mannschaft. Wir haben uns das ja live im Stadion angeguckt, Jonas. Zwar eigentlich war es eigentlich alles perfekt und alles war geebnet für den Weg in die Bundesliga und dann im Rückspiel, keine Ahnung, was da passiert ist, waren die Spieler nicht mehr das, was sie in den Wochen zuvor gezeigt haben. Es war einfach lustlos, unmotiviert. Es war auch im Schlussweg dann auch nicht verdient aufzusteigen und dementsprechend auch verdienter Klassenerhalt für Hertha BSC. Es ist einfach schade. Wie hast du das wahrgenommen, die Relegation?
Also genau, du hast es ja schon angesprochen, wir waren im Hinspiel ja in Berlin im Stadion und ehrlich gesagt sind wir dann nach Hause gefahren und ich dachte eigentlich, das Ding ist durch. Also klar, es war jetzt nur in Anführungszeichen ein 1-0-Sieg für Hamburg, aber die Hertha war so lustlos, ideenlos und schwach einfach in dem Hinspiel, dass ich gedacht hätte, Hamburg macht das auf jeden Fall im Rückspiel, holen sie das Ding nach Hause, machen irgendwie Karten 1-1, 0-0 und wuppen das. Ich meine, Hertha war jetzt auch nicht unbedingt stärker im Rückspiel. Das muss man ja auch sagen. Also die Hertha hat auf jeden Fall nicht geglänzt dann im Rückspiel, aber Hamburg war halt nochmal erstaunlich schlechter. Besonders halt im Vergleich dazu, dass sie im Hinspiel eigentlich eine sehr gute Rolle eingenommen haben, da als Zweitligist auf jeden Fall gut gepusht haben, gut das Spiel gemacht haben, wo ich echt dachte, oh, wenn die auch so dann in der ersten Liga spielen, dann kann das auch auf jeden Fall dann auch mit dem Klassenerhalt, würde es dann was hätte werden können. Genau. Und ja, ich war auf jeden Fall erschrocken im Rückspiel, wie schlecht die beiden Mannschaften eigentlich auch insgesamt waren. Also es war auf jeden Fall kein Augenschmaus. Ich habe beide Tore tatsächlich verpasst. Bei uns hat jedes Mal der Stream gehakt. Ich habe also 89 Minuten von dem Spiel gesehen und habe kein Tor gesehen. Außer als sie dann gejubelt haben, die Hertha-Spieler. Aber es haben sich auf jeden Fall irgendwie insgesamt in dieser Relegation beide Vereine nicht mit Ruhm bekleckert, was jetzt das Fußballerische angeht, muss ich so festhalten eigentlich.
Nee, auf keinen Fall. Auf jeden Fall erstmal fragwürdig, dass du einen Livestream geguckt hast, obwohl das bei Sat.1 zu laufen war. Von daher, genug Front an dieser Stelle. Schauen wir aber mal auf die aktuelle Saison, auf den aktuellen Sommer. Es ist eine sehr, sehr kurze Sommerpause für den HSV gewesen. Letztes Spiel war Ende Mai, war das dann, glaube ich, mit der Relegation. Und jetzt beginnt schon die neue Saison, knapp 6 Wochen, 6, 7 Wochen später. Und HSV hat einiges gemacht, kann man sagen. Auf der Abgängeseite ein Farid Alidu, wo es seit Winter schon klar war, dass er zur Eintracht aus Frankfurt geht. Dann Leihende von Mikkel Kaufmann, Georgi Tchakvetadze. Und dann gibt es noch ablösefreie Transfers wie ein Manu Winzheimer, wo auch der Vertrag ausgelaufen ist. Ein Kinsombi gegen Abfindung zu Sandhausen. Ein Jan Jamra, wo der Vertrag auch ausgelaufen ist, zu Nürnberg. Und jetzt vor kurzem am Samstag dann endlich, sage ich mal, offiziell gemacht, ein Joscha Wagnermann geht zum VfB Stuttgart. Da gibt es noch ein paar Gerüchte, wie die Ablöse nun wirklich ist. Einige berichten 3,7 Millionen plus Bonus plus 10% Weiterverkaufsbeteiligung. Andere sagen, es sind zwischen 4 und 5 Millionen. Andere sagen 3,5. Also es wird irgendwas in der Region von 3, 5 bis 4 Millionen wahrscheinlich sein. Und ist im Endeffekt, glaube ich, ein ganz okayer Deal für den HSV. Klar verdienen sie einen U21-Nationalspieler und wahrscheinlich auch einen Spieler, der eine gute Bundesliga-Saison entfernt von der Nationalmannschaft ist. Ist jetzt meine Vermutung, meine Meinung. Denn auf der Rechtsverteidigerposition gibt es in Deutschland nicht allzu viele, die das spielen können. Und da kann ein Joscha Wagnermann ganz schnell reinrutschen. Und er hat aber, was man nicht vergessen darf, ist er auch sehr verletzungsanfällig. Also ich glaube, in allen dreien der Zweitligasaisons ist er nicht über 25 Spiele gekommen. Und das lag nicht an seiner Leistung, sondern einfach daran, dass er immer verletzt war. Es war immer was gefühlt. Die ganze letzte Saison ist er ausgefallen wegen Muskelverletzungen. Da muss Stuttgart auf jeden Fall gut mit ihm umgehen. Schauen wir jetzt auf die Zugänge, außer du willst noch was zu Wagnermann sagen jetzt.
Also ich glaube auch, dass Hamburg eigentlich einen ganz okayen Deal damit jetzt hatte. Das ist halt ein Spieler, der wirklich sehr, sehr viel verletzt war. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat er, glaube ich, letzte Saison 12 Spiele gemacht. Oder so in dem Dreh zumindest. Und dafür jetzt 3,5 bis 4 Millionen zu bekommen, klar, wenn man jetzt das betrachtet, das Potenzielle, was aus ihm werden könnte, ist das eigentlich zu wenig Geld. Aber wenn man aus der jetzigen Situation spricht, halte ich das eigentlich für ganz angemessen. Stuttgart auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Ich denke mal, wenn sie halt auch Viererkette umstellen würden, Stuttgart, um jetzt mal kurz ausschweifen zu werden, dann haben sie damit Wagnermann auf jeden Fall einen guten Startelf-Kandidaten gefunden. Für Hamburg ist es aber, glaube ich, auch sportlich auf jeden Fall ein Verlust, aber sie können auch ohne ihn aufsteigen. Das ist jetzt nicht der Dealbreaker, dass man sagt, okay, Wagnermann ist weg, Hamburg ist jetzt kein Aufstiegsfavorit mehr. Deswegen halte ich eigentlich das Geld, was reinkommt, schon für angemessen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch gesehen, dass man ganze letzte Saison ohne ihn spielen kann. Damals hatte man noch einen Jan Jamra. Den hat man jetzt nicht mehr. Deswegen muss man schauen, wie man jetzt auf der Rechtsverteidigerposition mit umgeht. Es gibt einen Ogechika Heil, der das spielen kann. Es gibt einen Moritz Heyer, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Jetzt schauen wir bei den Zugängen. Gibt es einen Matteo Raab, der von Kaiserslautern kam, wird Ersatztorwart sein, das ist klar. Hat auch muss sich, glaube ich, auch erstmal an das Spiel des HSV gewöhnen mit dem offensiven Torwart, sage ich jetzt auch mal in der Position, dass er auch gerne mal in der Mittellinie steht. Hat man im Testspiel gesehen, dass der da zweimal überrumpelt wurde, selber einmal den Ball verloren, das andere Mal war es Moritz Heier und dann haben die Gegner den Ball einfach ins leere Tor gepasst, sage ich mal. Dann kommt ein Saf Amici von Bolton Wanderers wieder, bei dem man eigentlich, als er aus Arsenal kam, vor 3 Jahren war das, glaube ich, viel erwartet hat, viele Vorschusslorbeeren, konnte er nicht zeigen, was er drauf hat und hat jetzt wahrscheinlich, ist jetzt seine letzte Chance in der Vorbereitung zu zeigen und in dieser Anfangssaison, denn die ersten 5, 6 Spieltage sind noch in der Sommertransferphase. Heißt, wenn er gute Leistung zeigt, vielleicht findet man einen Abnehmer oder einen Leihabnehmer oder er spielt sich sogar in die erste Elf, würde ich mich auch nicht drüber beschweren. Dann kam ein Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach, was glaube ich eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung ist, der auch die Standards treten wird. Dann Philipp Biblia, ablösefrei aus Ingolstadt, ein Ransford Königsdorfer von Dynamo Dresden, der glaube ich sehr interessant ist und auch sehr viel zeigen kann, der sich jetzt übrigens auch für die Nationalmannschaft Ghana entschieden hat, damit er vielleicht bei der WM teilnimmt. Das gleiche gilt für Stefan Ambrosius. Und dann kommen halt auch die Leihrückkehrer mit Robin Meissner und Aaron Opoku. Dann dazu hat man vor der Sommertransferphase noch Mario Vuskovic und Miro Muheim fest verpflichtet. Bei Vuskovic war das für mich ein No-Brainer, eine Kante in der Abwehr, ein überragender Spieler. Miro Muheim, ja, muss man schauen, hat eine gute Saison gehabt, keine schlechte, aber auch keine überragende. Deswegen 1,5 Millionen muss man schauen, inwiefern dort das sinnvoll war. Und anscheinend hat er sich jetzt auch in der Vorbereitung gegen Leibold durchgesetzt, denn in den letzten Testspielen war er der Startelf-Spieler und er wird meiner Meinung nach auch gegen Braunschweig auf der linken Verteidigerposition starten, denn Leibold wird noch nicht so weit sein, ist noch nicht ganz matchfit, glaube ich, und wird vielleicht eingewechselt zur zweiten Halbzeit oder zur 60. Minute. Und generell ist, glaube ich, beim HSV die große Frage, inwiefern sie jetzt den Kader zusammenhalten können. Stand jetzt haben sie es gut geschafft, haben keine großen Leistungsträger meiner Meinung nach verloren. Vielleicht halt ein Wagnermann, aber das ist das Einzige, weil ein Farid Alidu hat in der Rückrunde auch nicht die besten Leistungen gezeigt. Und es wird, muss man halt, wie gesagt, schauen, ob man einen Vuskovic behalten kann, der angeblich von Wolverhampton umworben ist, die auch gern bereit sind, einen zweistelligen Millionenbetrag zu bieten, ist für mich 10 Millionen noch zu wenig, denn in dem Mann steckt so viel Potenzial und wenn man aufsteigt, ist man da ganz schnell in den 20-Millionen-Bereich. Aber das ist nur meine Meinung. Da muss man schauen, ob man einen Ludovic Reis behalten kann, der von Frankfurt umworben sein soll und inwiefern man jetzt noch auf den Transfermarkt zuschlägt. Man muss einen Ersatz für Joshua Wagnermann finden und vielleicht muss man auch noch einen Flügelspieler und einen Stürmer holen. Da gibt es Namen wie zum Beispiel Manuel De Luca, der soll aber anscheinend nicht verpflichtet werden, weil er gerne in Italien bleiben möchte. Oder man holt einen Gianluca Dompe für die Flügelseite von Waregem oder einen Sahiti von Hajduk Split. Oder man macht es einfach aus der eigenen Jugend mit Aaron Opoku, Ogechika Heil, einem Saf Amici, die alles Flügelspieler sind, die alles zeigen können und dann muss man schauen, wie der Start des HSV in dieser Saison verläuft. Wie ist deine Meinung zum Hamburger SV?
Also man merkt auf jeden Fall bei der Transferperiode, dass Hamburg keine halben Sachen machen möchte, dass Hamburg auf jeden Fall weiterhin das Ziel Aufstieg hat, das ist natürlich auch klar, ist. Und dass sie eigentlich auch den Anspruch haben, auf jeden Fall Meister werden zu können. Ich möchte nicht müssen sagen, aber wenn man allein halt schon die Ablösesummen sieht und das mit den anderen Zweitliga-Vereinen vergleicht, die größtenteils auf ablösefreie Vereine gehen, klar, auf ablösefreie Spieler gehen, klar. Sie haben durch Wagnermann jetzt auch ein Polster an, also ein finanzielles Polster, womit man andere Transfers finanzieren kann. Jedoch muss man auch sehen, die haben jetzt insgesamt, oh, ich habe mir die Summe gar nicht insgesamt aufgeschrieben, aber wenn ich jetzt mal grob über den Daumen rechne, so knappe 7 bis 8 Millionen für Neuzugänge ausgegeben. Das ist für die zweite Liga schon extrem viel. Und da kommt halt aber auch extrem viel bei rum, finde ich. Also ein Vuskovic war ja ein No-Brainer, dass man den dann fest verpflichtet. Wo ich mit deiner Wertfeststellung noch so ein bisschen hadere, aber gut, das wird sich jetzt dann sowieso noch zeigen, weil ich finde, das ist immer noch ein Unterschied, ob jemand das in der zweiten Liga oder in der ersten Liga dann konstant aufs Parkett bringt. Laszlo Benes finde ich einen sehr, sehr geilen Transfer für Hamburg, wo ich tatsächlich ein bisschen verwundert war, dass er in der ersten Liga keinen Abnehmer findet. Er war ja bei Augsburg zur Leihe vor kurzem erst noch, hat da eigentlich ganz in Ordnung gespielt, fand ich. Deswegen hätte ich gedacht, dass er in der ersten Liga auch noch Abnehmer findet. Aber vielleicht spielt er dann ja nächste Saison erste Liga. Und sonst ein Königsdorfer, wie du schon sagst, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Eigentlich mit da Ferner der einzige Lichtblick bei der Dresdner Mannschaft letzte Saison. Und mit 20 in einem Alter, wo du auf jeden Fall dich noch echt entwickeln kannst. Und ich glaube, da steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial hinter, dass der in den nächsten 2, 3 Jahren zu einem echt Top-Spieler werden kann, der aber auch als Allrounder halt eingesetzt werden kann. Der kann in der Sturmspitze spielen, der kann auf den Flügeln spielen. Dann halt, wie du schon sagst, Matteo Raab ist, denke ich mal, ein sehr, sehr guter Backup-Keeper, ist vielleicht der beste Backup-Keeper der zweiten Liga. Und ansonsten, ja, man hat sich auf jeden Fall verbessert. Und das ist ein starker Wink dazu, dass ich auch Hamburg als Aufstiegsfavoriten sehe. Denn die großen Konkurrenten sind weg aus der letzten Saison mit Bremen und Schalke. Gleichzeitig hat Hamburg der Drittplatzierte aus der letzten Saison sich nochmal verbessert. Ergo, es ist eigentlich eine Schlussfolgerung, Hamburg sollte um den ersten Platz mitspielen und wird das auch tun, meiner Meinung nach. Ich finde einfach diese Mannschaft total interessant. Klar, man muss jetzt so am Anfang ein bisschen sehen. Leibold, hast du schon gesagt, ist nicht ganz fit. Jatta fällt am Saisonbeginn aus. Da ist es nochmal interessant, wer da jetzt taktisch die Rolle vielleicht einnimmt und wie auch an sich Hamburg aufstellen wird. Ich weiß nicht, ich habe mir so mal ein bisschen überlegt, vielleicht im 4-3-3, wenn Königsdorfer schon in die Startelf vielleicht rutschen kann. Kittel dann vielleicht, wenn er jetzt dann tatsächlich auch bleibt, vielleicht so ein bisschen als Halboffensive mit Königsdörfer, mit Glatzel dann in der Sturmspitze. Dann so ein Dreier-Mittelfeld, Meffert, Reis, Benisch. Aber das muss man dann so ein bisschen sehen. Das ist jetzt so die erste Startelf, die mir so eingefallen ist, als ich mir den Kader angeguckt habe. Und das ist auf jeden Fall eigentlich auf dem Papier die beste Mannschaft der zweiten Liga. Wieso ich sie trotzdem später nicht auf dem ersten Platz sehen werde, da kommen wir später noch zu. Aber ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Also ich glaube, ich kann Hamburg-Fans nur Mut zusprechen, dass die Saison ist es, glaube ich. Ist es, glaube ich, jetzt soweit.
Will ich hoffen. Auf jeden Fall liegst du, glaube ich, mit deiner projizierten Startaufstellung richtig, denn das war die Startaufstellung vom Testspiel jetzt am Samstag gegen den FC Basel. Man hat auch in der Vorbereitung des HSV gesehen, ich gucke mir gerne Testspiele an, dass sie auch von Rückständen nicht unterzukriegen sind, was auch ein Trade der letzten Saison war. Sie lagen oft hinten, haben sich dann immer zurückgekämpft. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Regensburg, wo man in der 88. einen, sagen wir mal, diskutablen Elfmeter gegen sich bekommen hat zum 2:2 und dann eigentlich alle Aufstiegschancen weg waren und man dann doch noch in der 90. das 3:2 und das 4:2 gemacht hat. Also man muss diese Truppe von Tim Walter ist nicht unterzukriegen auf jeden Fall und haben auch den FC Basel, man sollte es nicht überbewerten, gestern mit 5:1 geschlagen und man hat, das war halt Trademark Tim Walter Fußball, offensives Pressing und Basel ist damit gar nicht klargekommen. Also die stehen eigentlich auch am Ende ihrer Vorbereitung, nächste Saison beginnt auch in der Schweiz die Liga. War für mich ziemlich erschreckend, Basel so zu sehen, ohne den HSV jetzt hochzuloben wollen. Und dann, wie wir es schon angesprochen haben, nächsten Sonntag geht's los gegen Eintracht Braunschweig und dann eine Woche später folgt das Heimspiel gegen Hansa Rostock. Ich glaube, ein sehr humaner Einstieg in die Saison für den HSV. Schön auswärts gegen Braunschweig, jetzt glaube ich, mit die schwächste Mannschaft diese Saison. Und dann heim gegen Hansa kann man zeigen, was man drauf hat. Noch nicht so ein großes Schwergewicht und ich bin gespannt, wenn du jetzt nichts noch zu adden hast, können wir gerne rübergehen zum Kleeblatt.
Genau, wir kommen zur Spielvereinigung Fürth. Da hatten wir ja schon angesprochen, dass es da vielleicht eine Namensänderung geben wird. Das war vielleicht ein bisschen zu weit vorgegriffen. Es ging nur, um da nochmal kurz den Rückschlag zu geben zur letzten Folge. Es geht ein bisschen darum, dass die Fürther-Fans eigentlich so ein bisschen dieses Greuter aus dem Namen loswerden möchten oder viele Fanclubs damit nicht mehr so ganz einverstanden sind. Wenn euch das interessiert, lest euch das durch. Das ist echt ein Haufen Batzen an Informationen, den man da sich durchlesen kann. Auf jeden Fall. Versuchen wir, oder versuche ich zumindest, Spielvereinigung Fürth zu sagen und das Greuter auszulassen. Anscheinend ist das tatsächlich ein Dorn in den Augen vieler Fürth-Fans. Um aber auch zur Mannschaft zu kommen, die ja letzte Saison, ja, sang- und klanglos aus der ersten Liga abgestiegen ist, war auch ein bisschen zu erwarten. Fürth ist ja auch relativ überraschend aufgestiegen in der Saison zuvor, würde ich sagen. Ich hatte sie auf jeden Fall da nicht auf dem Zettel, damals. Und jetzt sind sie eben zurück im Unterhaus und haben halt klassisch, wie es für einen Absteiger eigentlich üblich ist, viele Leistungsträger verloren. Jamie Leveling zu Union für 4 Millionen, das ist ordentlich Geld, was da reinkommt, aber auch halt für einen sehr, sehr guten Spieler, einen der wenigen Lichtblicke der letzten Saison. Ngankam geht zu Hertha zurück. Diesen Deal verstehe ich aus Hertha-Sicht bis heute nicht, dass man ihn verkauft quasi für 1,5 Millionen. und ihn dann wiederholt für 2 Millionen. Das heißt ja, die Option wurde gezogen von Fürth und dann eine Rückholoption wurde dann von Hertha initiiert. Das ist ganz, ganz komisch verhandelt, aber Ngangkamp hat auch keine Rolle gespielt letzte Saison aufgrund von Verletzungen. Aber Seguin, Bauer, Nielsen, Viergeber, Burchard, das sind halt auch alles Leistungsträger bzw. Führungsspieler, die da alle den Verein verlassen. Da muss man halt auch sehen, wie das aufzufangen ist. Zum einen aufzufangen zum Beispiel, dass man Luca Itta jetzt fest verpflichtet hat von Freiburg, was ich einen sehr, sehr interessanten Deal finde für einen relativ jungen, immer noch Außenverteidiger. Und gleichzeitig geht man so ein bisschen auf junge Talente. Man hat einen Amindo Sieb von Bayern 2 geholt, der jetzt natürlich beweisen muss, dass er es überhaupt schon in der zweiten Liga kann, weil er bisher, glaube ich, nur in der Regionalliga gespielt. Ich glaube, das war das höchste seiner Gefühle.
Vielleicht dritte Liga?
Ragnar Atsche.
Vielleicht dritte Liga mit der zweiten?
Ja, ich bin der Meinung, er ist erst zur zweiten von Bayern gekommen, als die schon abgestiegen sind, als ich nachgeguckt hatte. Wenn ich mich irre, tut mir das leid, aber ich glaube, letzte Saison hat er auf jeden Fall in der Regionalliga noch gespielt. Ein Atsche von Frankfurt, den ich total interessant finde, da werden wir später auch nochmal, oder werde ich später auch nochmal drauf eingehen, den sie jetzt ausgeliehen haben, der bei Frankfurt bisher noch nicht so richtig zu glänzen gewusst hat, aber den ich für einen sehr, sehr interessanten Spieler halte, besonders für die zweite Liga, ist das, glaube ich, das könnte einer der interessanteren Spieler werden in der nächsten Saison. Ein Haddadi ablösefrei, der vielleicht ein bisschen Meierhöfer ersetzen kann, solange der noch raus ist in der Startelf. Aber man muss halt ganz klar sagen, Fürth hat viele Leistungsträger verloren und hat sie bisher meiner Meinung nach nicht unbedingt ersetzt. Sie hatten vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel und auch nicht die Pull-Faktoren, um wirklich Leistungsträger ranzuziehen, weil Fürth ist jetzt auch nicht die Mannschaft oder der Verein, wo man sagt, okay, die müssen jetzt auf jeden Fall wieder aufsteigen, sonst ist das eine Enttäuschung. Oder wie siehst du das? Denkst du, Fürth sollte direkt den Wiederaufstieg anpeilen? Anpeilen ist natürlich, jeder Verein sollte anpeilen, aufzusteigen, aber ich glaube, bei Fürth ist nicht der Grundtenor im Management, hey, wir müssen jetzt sofort wieder rauf.
Nein, ich glaube auch, sie waren sehr, sehr überrascht, dass sie überhaupt aufgestiegen sind. Also wie du es schon am Anfang angesprochen hast, auch für mich war es sehr überraschend im Endeffekt, dass Fürth aufgestiegen ist. Und ich spreche wahrscheinlich gerade jetzt aus Vereinsbrille, meiner Meinung nach war es auch damals jetzt nicht von der spielerischen Leistung her verdient. Klar, wenn du im Endeffekt auf Platz 2 stehst, hast du es verdient aufzusteigen. Aber sie waren für mich auch in der zweiten Liga spielerisch eigentlich nicht so stark, dass sie hätten aufsteigen sollen. Im Endeffekt ist es so passiert und die Retourkutsche ist dann in der Bundesliga-Saison passiert. Das hat mich nicht überrascht, dass sie so sang- und klanglos abgestiegen sind, sage ich jetzt mal. Da gab es klar noch andere Vereine, ohne jetzt einen Verein mit blau-weißen Vereinsfarben anzusprechen, die schlimmer aus der ersten Liga abgestiegen sind. Aber wie du schon sagst, trotz dessen haben sie Leistungsträger verloren mit einem Harvard Nielsen, der, glaube ich, in der zweiten Liga immer gut für Tore ist. Zum Beispiel auch ein Paul Seguin bin ich ein Fan von. Man muss schauen, von Ragnar Atsche bin ich noch, ich glaube, ich habe ihn bei Olympia gesehen vor einem Jahr, da war er hat zwar Tore gemacht, aber er war irgendwie so, er hat sich bewegt wie so ein Lastwagen, sage ich mal. Das ist bei ihm, glaube ich, noch so ein Spieltyp, was man noch ansprechen muss, aber es funktioniert in der zweiten Liga, um ehrlich zu sein. Von daher wird er wahrscheinlich das ein oder andere Tor machen, wird mich nicht überraschen. Aber ich denke auch, dass Fürth jetzt kein Aufstiegskandidat Nummer 1 ist, denn die Abgänge sind zu schwerwiegend. Jamie Leveling, wie gesagt, auch ein tolles Talent. Und man muss schauen, wie sich der neue Trainer jetzt einbaut, sage ich jetzt mal. Er spielt gerne bevorzugt um 4-3-3 offensiv. Muss man schauen, wie das mit dieser Mannschaft dann möglich ist. Und generell noch unerfahren in Deutschland, hat vorher halt nur in Belgien und der Schweiz gearbeitet und wurde in Belgien auch gefeuert, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich erwarte nicht allzu viel von Fürth in dieser Saison, um ganz, ganz ehrlich zu sein.
Ich auch nicht. Also zum Trainer wäre ich jetzt auch noch gekommen. Ist natürlich noch ein sehr unbeschriebenes Blatt, besonders im deutschen Fußball. Das muss prinzipiell auch nicht schlechtes sein. Es ist auch mal gut, neue Impulse reinzubringen, auch von außerhalb des Landes quasi, wenn ein Trainer vielleicht eine Philosophie aus der Schweiz oder jetzt, wo er dann in Belgien gearbeitet hat, mitbringen kann. Besonders für einen Verein, der sich vielleicht auch ein bisschen neu ausrichten möchte, ein bisschen eher den Jugendaspekt oder ein bisschen sich verjüngen möchte, den Kader. Aber Marc Schneider, ich kann nichts dazu sagen, ehrlich gesagt, zu dieser Verpflichtung. Ich war ein bisschen überrascht, dass Fürth ihn holt, weil ich halt, wie gesagt, zuvor noch nie was von ihm gelesen hatte. Um auf Atsche nochmal zurückzukommen, ich glaube, er kann sich halt sehr gut mit Rogota, wenn der bleiben sollte, dass die beiden sehr gut harmonieren können. Dahinter dann zum Beispiel ein Duziak auf der 10, wenn man in diesem Rautensystem bleiben sollte, was ja Stefan Leitl, der vergangene Trainer aus der letzten Saison oft favorisiert hat. Aber ja, führt. Wir kommen ja später darauf, wo wir die Vereine so ungefähr sehen werden. Im Aufstiegsrennen sehe ich sie diesmal nicht. Anders vielleicht als den anderen Absteiger, den ich tatsächlich ein bisschen besser einsortieren würde als Fürth, die ja auch letzte Saison ja eher eigentlich zum Ende hin, beziehungsweise in der Rückrunde den Abstieg so ein bisschen sich eingearbeitet haben, nämlich Arminia Bielefeld, die ebenfalls mit einem neuen Trainer in die Saison reingehen, haben ja schon letzte Saison Frank Kramer, den jetzigen Schalke-Trainer, während der Saison entlassen. Und gehen jetzt in die neue Saison mit Uli Forte, ebenfalls ein Neuling im deutschen Profifußball, der zuvor ein paar Vereine in der Schweiz trainiert hat, beispielsweise Zürich oder die Young Boys Bern, Grasshoppers. Zuletzt war er dann in der zweiten Liga in der Schweiz aktiv. Muss man auch sehen. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so viel sagen. Ich verfolge die schweizerische Liga bzw. den schweizerischen Fußball nicht unbedingt. Aber auch Bielefeld wird sich ein bisschen neu ausrichten. Ich sehe da den Umstoß nicht so eklatant, wie ihn führt, denn man hat tatsächlich eigentlich relativ viele Leute halten können, die nicht Defensivspieler sind. Denn aus der Defensive hat man ja viel verloren. Wir haben ja schon drüber geredet. Stefan Ortega ist zu City gegangen. Das war aber eigentlich schon klar, dass er gehen wird. Das ist ja schon seit Monaten eigentlich ein offenes Geheimnis gewesen. Patrick Wimmer ist auch schon länger klar gewesen, dass er zu Wolfsburg geht. Ein extremer Verlust, der eigentlich letzte Saison mit der einzige Kreativposten in der Offensive war bei Bielefeld, wenn man Okugawa und Hack mal so ein bisschen mit Abstrichen sieht. Und dann aber gleichzeitig halt Pieper, Nilsson, Brunner, Kunze mit Abstrichen. Kunze war jetzt nicht unbedingt ein Leistungsträger. Schöpf, der auch gegangen ist, der immer noch keinen neuen Verein gefunden hat, der bei Freiburg, glaube ich, im Gespräch ist. Aber das sind auf jeden Fall auch Leistungsträger, besonders halt defensiv, die da einfach weg sind, wo jetzt dann die zweite Garde quasi hinterher rückt mit Demedina, Ramos, der letzte Saison auch schon einige Startelf-Einsätze hatte. Ein Hüsing ist neu von Heidenheim, was ich einen sehr, sehr starken Transfer eigentlich finde. Und gleichzeitig dann auf der Linksverteidigerposition Bello, Lawson, die von der letzten Saison noch da sind. Capino wird ins Tor gehen wahrscheinlich. Und sonst, eigentlich ist die Offensive ja bis auf Wimmer und Schöpf die gleiche geblieben. Mit Okugawa, Hack, Serra, Klos, Vasiliades. Deswegen traue ich Bielefeld eigentlich eine ganz gute Saison zu. Ich weiß noch nicht so ganz, ob sie wirklich ein Aufstiegskandidat für mich sind. Ich sehe sie so ein bisschen auf der Kante. Aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie im Mittelfeld landen. Ich glaube, das wird eher schon Richtung oben gehen, als ich mir so den Kader nochmal genau angeguckt habe.
Ja, ich war da so eher zwiegespalten. Denn eigentlich, bevor ich mich jetzt einen Ticken besser mit Bielefeld beschäftigt habe, war ich eigentlich der Meinung, dass ich sie mit in den Aufstiegskampf tippen würde und auch auf die ersten vier Plätze. Dann, was mir halt immer in den Sinn gekommen ist, wenn ich an Bielefeld letzte Saison gedacht habe, ist, dass sie offensiv echt schwach waren. Also das war, wenn sie Spiele gewonnen haben, war es mit 1-0, mit 2-1 mal ebenso. Und sie standen nie für viele Tore, was in der Bundesliga natürlich schwierig ist. Aber ich bin da noch nicht so fest. Und wenn kaum Spieler aus der Offensive weggekauft werden, dann zeigt es ja auch, dass da kaum was lief, was jetzt natürlich keine Kritik ist, wenn du Spieler hältst. Aber dass der Hauptmerk von Spielertransfers, die weggingen, auf der Defensive ist glaube ich, kein Zufall. Und ich denke, dass auf jeden Fall bei den Zugängen ist jetzt auch noch kein Name, der mich wirklich wegholt. Und Marc Tschatkowski ist natürlich ein Megatransfer. Nein, Spaß beiseite, das ist eher so eine Feel-Good-Story, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass der großer Leistungsträger wird nächste Saison. Und wie gesagt, ich glaube, Amos Pieper, Joachim Nilsson, Ortega, das sind wirklich Verluste, die du nicht einfach wieder wettmachen kannst. Und ich glaube, Bielefeld steht von einer schwierigen Saison. Aber ich denke jetzt nicht, dass sie groß ins Mittelfeld der Liga jetzt versinken werden, die graue Maus spielen werden. Sie werden immer noch einstellig sein am Ende. Aber ich denke nicht, dass sie jetzt groß eingreifen werden in den Aufstiegskampf.
Ja, auf jeden Fall. Also die Abwehr war auf jeden Fall das Prunkstück von der Bielefelder Mannschaft. Aber ich würde halt so weit gehen, dass die Abwehr letzte Saison eigentlich eine Durchschnittsabwehr in der Bundesliga war und dass halt die zweite Garde eigentlich immer noch für die zweite Liga sehr, sehr gut ist. Also ich würde die Defensive von Bielefeld stand jetzt immer noch als eine der Top 6, Top 7 Defensiven einsortieren tatsächlich in der zweiten Liga und auch die Offensive, die natürlich in der ersten Liga komplett gehakt hat, bis auf Wimmer ging da halt wirklich gar nichts. Okugawa, wie gesagt, mit Abstrichen. Aber in der zweiten Liga, sofern Okugawa jetzt nicht doch noch geht, da gibt es auch ein paar Gerüchte, ist so ein Offensiver aus Hack, Okugawa und Serra eigentlich für die zweite Liga sehr interessant, finde ich. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, oh, das Bielefeld hat das Potenzial, irgendwie eine 60-Tore-Offensive zu stellen. Das ist auch gar kein Fall. Aber ich denke schon, dass sie sich in beiden Bereichen, sowohl defensiv als auch offensiv, das spricht man ja gerne zum Beispiel im NBA-Bezug, dass man eine Top-10-Defense hat oder eine Top-10-Offense. Klar, da gibt es auch 30 Teams, das ist auch noch ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, so in beiden Bereichen wird man so in den Top 6 landen. Und das ist dann halt auch so ungefähr der Bereich, wo ich sie insgesamt einsortieren würde, die ganze Mannschaft. Denn bei mir ist das so ein bisschen umgedreht gewesen. Ich dachte eigentlich, Bielefeld hätte tatsächlich mehr Leistungsträger noch verloren, auch in der Offensive. Aber so wie die Mannschaft jetzt ist, glaube ich einfach, dass es eine grundsolide, gute Zweitligamannschaft ist. Und das ist schon viel wert eigentlich im Vergleich zur Konkurrenz.
Ich denke auch, meiner Meinung nach ist es gut, dass sie Fabian Klose jetzt nochmal für ein Jahr gehalten haben. Das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Er wird jetzt nicht, er kann Top-Torjäger werden, wird aber wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, einfach seine Person auch in der Kabine zu haben, ist extrem wichtig, insbesondere für junge Spieler. Und einen Spieler zu haben, der Zweitliga erfahren ist, der da extrem viele Spiele gemacht hat in der Liga und auch schon Torschützenkönig wurde und vor zwei Jahren, damit Bielefeld auch aufgestiegen ist. Also einfach seinen Charakter zu haben, ist, glaube ich, immens wichtig für diese Mannschaft und ist für dieses, ich würde es jetzt sogar als Übergangsjahr bezeichnen, auch extrem von extremer Wichtigkeit. Und wenn wir jetzt nichts noch weiteres zu Bielefeld zu ändern, das können wir natürlich erstmal auf die Abschlusstabelle schauen und einfach mal so durchtippen, wo wir uns sehen, damit wir das natürlich am Ende der Saison im Mai dann bereuen können, was wir jetzt hier alles getippt haben und wie wir hier falsch liegen in der zweiten Liga. Man kennt es ja auch jedes Jahr neue. Dann fangen wir unten an. Meine Bottom 3 ist unten, ist 18. Platz für mich ganz klar Eintracht Braunschweig. Ich sehe sie nicht auf dem Level. Ich denke, dass sie nicht klar absteigen werden, aber auf jeden Fall am letzten Spieltag und auch vorletzten Spieltag wahrscheinlich um nichts mehr spielen werden. Außer halt vielleicht einer minimalen Chance. Und ich denke, dass Eintracht Braunschweig klar absteigen wird. Dann bin ich mit wahrscheinlich so einer Standardaussage gegangen, die letzten Jahre immer wieder getippt wurde und immer wieder aufs Neue dann falsch widerlegt wurde. Ja. Auf Platz 17 habe ich Jahn Regensburg. Die sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr schwach, haben auch einiges verloren und haben auch in der Rückrunde gezeigt, dass sie jetzt nicht wirklich gut gespielt haben. Und auf Platz 16 habe ich die Zweitligamannschaft aus Sandhausen.
Okay, ich hatte gerade tatsächlich kurz die Befürchtung, dass wir alles gleich tippen. Ich habe auch auf dem 18. Eintracht Braunschweig, einfach weil es ist auch die Mannschaft, die mich tatsächlich von den Aufsteigern am wenigsten begeistert. Bei Kaiserslautern und Magdeburg habe ich noch gewisse Fantasien, dass das was wird mit dem Klassenhalt. Bei Eintracht Braunschweig sage ich wirklich, ich glaube, das wird ein schmerzhafter Abgang sein. Ich finde das ganz cool, auch als Hannover-Sympathisant, dass Braunschweig jetzt wieder in der zweiten Liga ist, aber 18. Platz, glaube ich, ist schon ein ganz guter Tipp. Jahn Regensburg habe ich auch auf dem 17. Platz, hatten wir auch in der Folge gesprochen, sehr viele Leistungsträger, die da einfach wegbrechen. Ja, sehe ich ähnlich wie du. Auf dem 16. Platz habe ich tatsächlich Kaiserslautern getippt in der Relegation. Sandhausen hatte ich auch tatsächlich kurzzeitig überlegt, aber Kaiserslautern sehe ich einfach nochmal ein bisschen als schwächer an.
Dann, ich habe auch Kaiserslautern habe ich auch in dieser Region. Ich habe sie auf Platz 15 getippt und ich denke, dass einfach der Betze am Ende der Saison dafür sorgen kann, dass sie die nötigen Punkte holen und sich dadurch den Klassenerhalt jetzt einfach den Klassenerhalt schaffen und sich dadurch retten. Also dachte ich, tippe ich sie mal auf 15. Dann darüber habe ich einen interessanten Verein mit Hansa Rostock, die in der Rückrunde, wie wir schon in der vorletzten Folge angesprochen haben, eigentlich auch guten Fußball gespielt haben und auch mitspielen wollten. Wenn sie das jetzt so weitergehen, ist da, glaube ich, einiges möglich. Dann auf Platz 13 habe ich Holstein Kiel. Die, denke ich, jetzt persönlich eine schlechte Hinrunde spielen werden und dann eine bessere Rückrunde und sich dadurch dann wieder auf Platz 13 kämpfen werden, so wie in der letzten Saison. Auf Platz 12 habe ich meinen Lieblingsaufsteiger, FC Magdeburg, Christian Tietz Fußball. Ich glaube, das passt in der zweiten Liga und ich glaube, für Magdeburg ist einiges möglich. Und dann im Tabellenmittelfeld die graue Maus, sage ich jetzt mal, auf Platz 11 der KSC und auf Platz 10 die Spielvereinigung aus Fürth.
Wir haben da auf jeden Fall keinen einzigen Verein auf der gleichen Position, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich habe mich als auf dem 15. Platz SV Sandhausen dann logischerweise, nachdem ich sie ja mit Kaiserslautern so ein bisschen in eine Tour geguckt habe. Auf dem 14. habe ich dann den dritten Aufsteiger tatsächlich schon mit Magdeburg. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen, dass die gut werden könnten diese Saison, aber ich wollte ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Auf dem 13. habe ich den Karlsruher SC, den ich auch so ein bisschen als graue Maus sehe, aber tatsächlich noch deutlich über den fünf anderen bisher genannten Vereinen. Auf der 12 habe ich Holstein Kiel. Ich glaube, dort ist sie auf Platz 13.
Richtig.
Sehe ich sehr ähnlich wie einfach Karlsruhe, bisschen graue Maus. Auf Platz 11 habe ich, glaube ich, den ersten eklatanten Aussetzer hier, nämlich da habe ich den FC St. Pauli hingesetzt, um so ein bisschen mal die Hot Takes anzustimmen. Und man kann ja nicht immer so tippen, wie man das vielleicht denkt. Also ich glaube, St. Pauli wird ein bisschen besser landen, aber ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass sie halt in dieser Region landen werden, wenn wirklich ein paar Sachen schief gehen. Und auf Platz 10 habe ich dann den SC Paderborn. Einfach irgendwie. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall das. Also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sie auf jeden Fall eher nach oben tippen als noch weiter nach unten. Aber ich glaube, der 10. Platz, ja, ist, glaube ich, ein ganz, ganz okayes Ergebnis für Paderborn. Wenn wir jetzt auf dem 9. Platz weitermachen würden, da habe ich dann den ersten FC Heidenheim getippt. Da habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt. Da sehe ich vielleicht einen Grund, dass die so ein bisschen so zwei, drei, vier Plätze nach unten rutschen könnten. Auf Platz 8 habe ich dann tatsächlich die Spielvereinigung aus Fürth, die du ja auf Platz 10 getippt hattest. Ganz witzig, ich hatte sie davor auch auf dem 10. Platz und Paderborn auf dem 8., aber die beiden habe ich dann einfach, glaube ich, vorgestern oder sowas noch einfach geswitcht, irgendwie aus dem Gefühl heraus, nachdem ich mich dann auch noch mal ein bisschen mit Fürth irgendwie befasst habe. Und da dachte ich so, ach komm, die auf Platz 8. Auf Platz 7, das ist, glaube ich, die größte Diskrepanz, die wir jetzt noch haben können, diese Tabelle, habe ich tatsächlich Hansa Rostock. Ich glaube an Hansa Rostock. Ich habe irgendwie Bock auf diese Mannschaft. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie, es ist eine sehr, sehr junge, sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die auch mit Pröger zum Beispiel einen Top-Transfer gelandet hat. Ich glaube einfach, da ist sehr, sehr viel Ekstase, die da drin sein kann. Und auf Platz 6 habe ich dann Fortuna Düsseldorf, die im Aufstiegsrennen eingreifen können. Die ich aber noch so ein bisschen schwächer ansehe als die ersten fünf.
Okay, ich habe nämlich das andersrum gemacht, so wie du hattest, glaube ich. Ich meine, hat das jetzt nochmal nach oben getan, war das Fürth oder irgendeine Mannschaft hast du jetzt noch nach oben getan auf Platz 8 oder so. Ich habe das mit Pauli gemacht, ich hatte sie zuerst auf Platz 12, habe sie dann jetzt doch noch auf Platz 9 hochgetan, denn ich finde trotzdem, sie hatten eine starke letzte Saison. Ich kann es irgendwie nicht mit meinem Herzen, auch wenn das irgendwie komisch klingt als HSV-Fan, mit meinem Herzen klar machen, dass wenn ich sie einen zweistelligen Tabellenplatz gebe. Deswegen habe ich den Platz 9 gegeben, ist glaube ich ganz solide für Pauli und wären sie am Ende der Saison mit auch zufrieden, da sie halt deutlich viele Abgänge haben und man muss halt wie gesagt schauen, was sie mit den Kireme-Millionen machen und wie viel davon reinvestierbar ist. Dann auf Platz 8 eine Mannschaft, die gefühlt jedes Jahr im Aufstiegsrennen dabei ist, auch schon Relegation gespielt hat, ist der FC Heidenheim. Ich denke, sie werden auch zum Anfang der Saison, zur Mitte der Saison im Aufstiegskampf drinne sein, dann zum Ende halt wieder ein bisschen federn lassen und nicht allzu stark vertreten sein und dann mit dem 8. Platz wahrscheinlich wieder eine zufriedenstellende Saison spielen. Auf Platz 7 habe ich Arminia Bielefeld. Ich denke einfach, dass die Transfers in der Defensive, die Abgänge zu schwerwiegend sind und wie gesagt, in der Offensive fehlt mir eben noch die Durchschlagskraft. Die können mich gerne eines Besseren belehren, aber Stand jetzt denke ich, dass Arminia Bielefeld Siebter wird. Dann kommen wir zum aktuellen Gewinner der Sommertransferperiode, meiner Na Meinung nach Hannover 96 auf Platz 6. Ist, glaube ich, eine sehr solide Saison. Ist, glaube ich, kein Hannover-Fan wäre damit unzufrieden, denn es ist schon irgendwie ein Übergangsjahr und ich glaube, wie du schon gesagt hast in der Folge, dass sie im nächsten Jahr richtig angreifen wollen dann. Aber ich denke, Platz 6, wenn du lange im Aufstiegskampf drin bist, ist dann auch sehr souverän. Auf Platz 5 habe ich für mich ein kleines Überraschungsteam, wenn ich das so nennen darf, ist der SC Paderborn. Ich denke, dass die einiges schaffen können, auch gute Transfers gemacht haben, alle ablösefrei mag ich. Und ich mag Paderborn einfach und die Offensivkraft ist auch nach dem Abgang von, jetzt muss ich mir kurz auf die Sprünge helfen, ich habe seinen Namen kurz vergessen. Trainer von vor einem Jahr ist jetzt bei Köln. Steffen Baumgart, genau, jetzt haben wir es. Selber beantwortet. Die Offensivkraft ist nicht weggegangen und ich denke, dass sie einiges schaffen können in dieser Saison. Ob es für die Top 5 reicht, wird sich zeigen. Und dann gehe ich jetzt einfach mal weiter und mache auf Platz 4 habe ich Fortuna Düsseldorf. Ich denke, dass die sehr lange im Aufstiegskampf drinne bleiben werden, aber dann nicht das letzte Quäntchen Glück oder das letzte Quäntchen Können haben und im Endeffekt auf dem geliebten Platz des HSV landen. Und wie man schon merkt, fehlt jetzt der HSV, den habe ich auch nicht auf Platz 3. Da habe ich nämlich SV Darmstadt und glaub einfach daran, dass die eine richtig geile Saison spielen können. Haben es letzte Saison schon gezeigt, waren sehr, sehr, sehr nah dran am Aufstieg und ich glaube, dieses Jahr wird es für den extra Platz reichen für den Relegationsplatz. Wie sieht deine Verteilung auf in den Top 5 aus?
Also ich habe auf dem 5. Platz Hannover 96, aus ähnlichen Gründen wie du. Ich sehe sie noch ein bisschen stärker als Düsseldorf, muss ich sagen. Aber Hannover kann auf jeden Fall nach oben auch angreifen. Sie können aber auch nach unten abrutschen. Das muss man auch sehen, wie sich diese Mannschaft wirklich findet. In den Testspielen, die ich bisher gesehen habe, sah das ja gut aus. Aber wie ich ja schon sagte, ich bin nicht so der größte Fan von Überinterpretationen von Testspielen. Aber ich glaube, diese Mannschaft wird sich besonders in der Rückrunde so fangen, dass sie auf Platz 5 landen werden am Ende. Oder zumindest in den Top 5. Dann auf dem 4. habe ich Arminia Bielefeld aus den Gründen, die ich vorhin auch schon genannt habe. Ich hatte sie eigentlich erst ein bisschen weiter unten, so wie du ungefähr in der Region 7, 8. Ich sehe sie aber doch irgendwie noch ein Ticken über Hannover und Düsseldorf. Ansonsten hatte ich das halt davor, dass ich Hannover 4, Düsseldorf 5 und Bielefeld 6. Jetzt sehe ich aber eher Bielefeld auf 4, ist aber alles sehr, sehr nah aneinander, finde ich. Und auf dem 3. Platz habe ich ebenfalls wie du den SV Darmstadt 98, denen ich auch auf jeden Fall zutraue, dass sie direkt aufsteigen könnten. Aber ja, dieser Pfeiffer-Verlust, den sie noch nicht kompensiert haben, ist für mich echt noch so ein bisschen das fehlende Etwas, was ihnen zu den Top 2 irgendwie fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nachvollziehen. Ich denke auch, dass, also es war auch bei mir der Punkt, dass sie eben diesen zweiten Stürmer, den sie brauchen, noch nicht haben. Und man muss schauen, wie das jetzt in der Saison weitergeht und ob sie jetzt, also Transferphase geht noch 2 Monate. Ich glaube, da werden die nochmal zuschlagen. Und vielleicht finden sie ja einen. Auf Platz 2 habe ich für mich eine Mannschaft, die gefühlt ein Champions League Spiel unter der Woche hatten, denn was der Social Media Account von Arsenal darüber alles getweetet hat, über das Comeback will ich schon sagen, über das Debüt von Gabriel Jesus in Nürnberg, also das war crazy, was ich da gesehen habe. Also es wirkte wirklich so, als hätten sie den großen FC Bayern im Viertelfinale der Champions League geschlagen. Dabei war es nur ein Testspiel in Nürnberg bei einem Zweitligisten, was sie mit 5 zu 3 gewonnen haben, obwohl sie 2-0 hinten lagen. Also das war irgendwie, war mir zu viel. War mir zu viel. Und auf Platz 1 habe ich mit der Vereinsbrille den Hamburger SV. Und ich hoffe, dass ich richtig liege.
Also Champions League und Arsenal in einem Satz passt ja eigentlich schon absolut nicht mehr zusammen. Auch wenn viele Arsenal-Fans das immer wieder mal träumen würden. Aber nur ein kurzer Front am Rande. Also auf dem 2. Platz habe ich den Hamburger SV getippt. Es war eher jetzt eine Bauchentscheidung anstatt einer Kopfentscheidung. Denn ich wollte eigentlich einfach, ich wollte einfach Nürnberg auf dem 1. Platz tippen, einfach um zu schauen, ob ich mit so einem Wild Guess so ein bisschen richtig liege. Ich habe ja auch in der Folge, wo wir über Nürnberg gesprochen haben, extrem abgefanboyt über die Truppe. Ich habe einfach extrem Bock auf die. Die haben auch gegen Arsenal teilweise echt ganz guten Fußball gespielt, besonders offensiv. Defensiv war das natürlich. Es ist Arsenal mit der eigentlich sehr guten Garde in der zweiten Halbzeit. Das war klar, dass Nürnberg da nicht wirklich mithalten kann. Aber wieder mal Überinterpretation von Testspielen. Ich glaube einfach wirklich, Nürnberg hat eine komplette Mannschaft, die auf jeden Fall aufsteigen wird. Da lege ich mich jetzt mal einfach drauf fest. Nürnberg wird aufsteigen. Ob sie es auf dem ersten oder zweiten tun, das muss man dann sehen. Ich tippe sie einfach jetzt mal auf Platz 1, aber das ist im Endeffekt, glaube ich, ist den beiden Fanlagern, egal ob Hamburg oder Nürnberg, das ist relativ egal, wie sie aufsteigen. Hauptsache, sie steigen am Ende auf. Und ich finde eh, diese Meisterschaft in der zweiten Liga ist immer so ein bisschen, ja, hat man eigentlich 2 Monate später auch wieder ein bisschen vergessen. Vielleicht tue ich der Zweitliga da Unrecht, der Zweitligameisterschaft, aber das ist eher immer so ein Gefühlsding. Wenn du als Zweiter aussteigst, bist du auch total happy. Also. Aber genau, ich tippe Nürnberg auf Platz 1.
Ja, ich habe den Arsenal-Hate jetzt nicht ganz so verstanden, denn die waren kurz vor der Champions League in der letzten Saison, dann haben sie gechoked in bester Manier und lagen dann 2 Punkte von Tottenham entfernt auf Platz 5 dann. Aber ist ja egal. Kommen wir jetzt zu unseren Hot Takes und es sind auch wieder hier, haben wir ein paar Kategorien uns überlegt. Könnt natürlich gerne auf Twitter eure Meinung dazu in den Kommentaren, in den DMs dalassen, ob ihr mit uns übereinstimmt, ob ihr nicht mit uns übereinstimmt, ob ihr da andere Spieler vorne seht. Fangen wir an beim Top-Torjäger, den wir letzte Folge schon angesprochen haben, ist für mich Robert Glatzel.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Mit da Ferner so ein bisschen in der Hinterhand, aber ich habe auch Glatzel auf Platz 1.
Topscorer habe ich jetzt wen anders, denn ich glaube, dass Nürnberg mit zwei Sturmspitzen agieren wird und ich denke, dass es dadurch zu vielen Assists kommen kann und ich habe mich dafür Dua entschieden, der, glaube ich, Tore machen kann, aber auch eine gute Vorlage.
Also wenn das natürlich so kommt, ich in meinem Kickbase-Team mit Glatzel und Dua, dann bin ich natürlich absolut happy. Ich habe aber tatsächlich einfach langweilig, wie ich bin, Glatzel wieder auf Platz 1 getippt. Ich glaube einfach, die Tore waren am Ende dann auch die Score-Entscheidung. Ich habe Deli so ein bisschen in der Hinterhand noch gehabt, aber ich habe auch da Glatzel auf Platz 1, weil ich glaube, der wird einfach so viele Tore machen, dass es gar keinen Unterschied mehr macht, ob jemand anders noch Vorlagen macht. Beim Newcomer der Saison habe ich tatsächlich einen Spieler, den wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich Ragnar Atsche tatsächlich. Also ich habe einfach irgendwie Lust auf den Bengel und ich glaube, dass er jetzt halt endlich mal zeigen kann, was er so kann und dass er einfach das Potenzial hat, für auf jeden Fall noch so ein bisschen nach oben zu pushen.
Ich habe bei Newcomer, weiß ich jetzt nicht, ob er als Newcomer gilt. Er hat nämlich schon ein paar Zweitligaspiele hinter sich, hat da aber nicht so performt und hat in der dritten Liga dann sehr, sehr gut gespielt, ist für mich Barış Atik. Ich denke, wenn man ihn jetzt als Newcomer zählen kann, das musst du mir gleich sagen. Ich denke, dass er auf jeden Fall seine zweite Chance ist, in der zweiten Liga nutzen wird und auch gut Scorer machen wird bei Magdeburg. Auch hier und da mal ein Tor, hier und da mal eine Vorlage. Also ich bin ein riesen Barış Atik-Fan, wenn sie ihn natürlich halten können, das muss man jetzt sagen. Aber ich denke, dass er einiges machen kann und auch als Newcomer dann gelten kann. Wenn du Barış Atik nicht als Newcomer ansiehst, entscheide ich mich für Jens Kastrop, der an Nürnberg ausgeliehen ist.
Ja, also Newcomer ist natürlich schwer jetzt zu definieren. Ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan. Ich habe jetzt so andere Spieler, die mir noch eingefallen sind Eggestein und Amenido bei St. Pauli. Ich finde aber Newcomer ist so ein Spieler, der irgendwie zuvor noch nicht wirklich irgendwas gezeigt hat in seiner Karriere und jetzt plötzlich so die Saison hat, wo er ein bisschen ausbricht. Aber auch Atik hat ja eigentlich nach deiner Argumentation, ist ja auch richtig, in der zweiten Liga bisher ja noch nichts gezeigt an sich, sondern nur in der dritten Liga. Deswegen kann man das, denke ich, schon ganz gut annehmen, so ein Tipp. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Genau, kommen wir zu den Flop der Saisons. Auf die Teams bezogen, da habe ich tatsächlich dann als größte Enttäuschung, muss ich natürlich auch ein bisschen nach meiner Tabelle gehen, den FC St. Pauli, die, glaube ich, einfach nicht den Ansprüchen aus der letzten Saison herhalten können. Auf Platz 2 habe ich Hannover 96, weil sie einfach natürlich prädestiniert eigentlich für eine Enttäuschung sind, weil sie sind in der Außendarstellung eigentlich jetzt schon Aufstiegsfavorit und ich glaube, dem können sie nicht gerecht werden in der kommenden Saison. Und werden sie auch nicht. Und auf dem dritten Platz habe ich Karlsruhe SC. Keine Ahnung.
Weil zu überraschend ist, dass sie eine graue Maus-Saison spielen.
Ich glaube halt, es ist für manche Leute enttäuschend, wenn Karlsruhe 14. oder so wird. Kann ich mir vorstellen. Aber ich hätte einfach keine Ahnung. Ich glaube, St. Pauli wird die Enttäuschung der Saison. Halten wir es kurz.
Für mich Enttäuschung der Saison habe ich, wie die heutige Folge heißt, habe ich die Absteiger genannt, weil ich denke, wenn du eigentlich aus dem Oberhaus kommst, solltest du Aufstiegskandidat sein und das ist für mich keine der beiden Mannschaften. Deswegen, also denke ich, sind sie jetzt für mich Flops, denn sie werden nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun haben im Endeffekt, beziehungsweise nichts Entscheidendes. Und daher sind sie für mich ein Flop und natürlich auch San Pauli, wenn du letztes Jahr kurz vorm Aufstieg standest, 6 Punkte Vorsprung hattest. Herbst, also erster Platz war auch im Winter und dann jetzt um einen zweistelligen oder einstelligen Tabellenplatz kämpfst, ist es auch ein Flop, wenn es am Ende so ausgeht. Und auf der anderen Seite, meine Überraschung der Saison ist SC Paderborn.
Ja, da habe ich natürlich Hansa Rostock, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wenn du einen Sprung auf Platz 7 schaffen würdest, so wie ich das prognostiziert habe, dann bist du auf jeden Fall die Überraschung der Saison in deinem zweiten Jahr in der zweiten Liga.
Und dann muss ich vielleicht noch dazu adden, wahrscheinlich ist Magdeburg auch eine Überraschung der Saison, wenn sie am Ende Zwölfter werden und nichts Wirkliches mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich erwarte es halt von denen, deswegen ist es für mich keine Überraschung mehr.
Also den ersten Trainerwechsel sehe ich tatsächlich in Regensburg, dass man Selim Begovic dort so vielleicht schon vor der WM rauswirft, wenn Regensburg dann wirklich auf dem Abstiegsplatz stehen kann. Ich habe da noch ein, zwei andere Kandidaten, aber ich sehe Selimbegovic ist auf jeden Fall der erste, der mir in den Kopf geschossen ist.
Ja, ich hab auch Regensburg aufgeschrieben. Würde mich nicht wundern, wenn die ihn auch kurz am 10. Spieltag feuern oder halt auch Eintracht Braunschweig, je nachdem, wie da die Reißleine ist. Insbesondere mit dem schweren Auftakt kann ich mir vorstellen, dass er relativ früh die Segel hissen muss. Und ich glaube, da ist nicht viel zu erwarten bei Braunschweig. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn der Trainer früh geht.
Als Herbstmeister habe ich jetzt entgegen meiner Tabelle dann den Hamburger SV aufgeschrieben. Ich glaube, da wird es halt irgendwann, wird da die Fackel übergeben werden an Nürnberg in der Saison. Aber ja, genau, den Hamburger SV habe ich jetzt Herbstmeister. Ist ja auch in den letzten Jahren, springen, hilf mir auf die Sprünge, ein, zweimal vorgekommen.
Ich glaube nur einmal, wenn ich mich nicht entsinne, denn
Okay.
damals war, glaube ich, wo Köln in der Liga war, war, glaube ich, Köln Herbstmeister. Kann auch, nee, da war HSV Herbstmeister, stimmt. Ich glaube, wir wurden zweimal Herbstmeister, ja. Zweimal.
Dann wird sich das auf jeden Fall jetzt wiederholen. Aber
Habe ich
diesmal
auch
mit
so.
gutem Happy End.
Ja, hoffentlich. Also ich habe auch den HSV als Herbstmeister. Schauen wir dann noch auf den besten Transfer. Da habe ich erstmal vier Namen aufgeschrieben, die alle für mich Potenzial dazu haben, bester Transfer zu sein. Da habe ich einen Laszlo Benes beim HSV, dann ein Dua und einen Dafferner bei Nürnberg, je nachdem, wer von den beiden komplett einschlägt, oder halt ein David Kinzombi bei Sandhausen. Ich glaube, da kann für den ist einiges möglich in dieser Mannschaft und kann auch ein Leader werden und kann, glaube ich, eine ganz solide Saison spielen.
Auf Platz 1 habe ich tatsächlich auch Kwadwo Duwa, der, glaube ich, wie du schon ein bisschen angesprochen hattest, so scorertechnisch extrem interessant ist. Einfach um auch da ferner die Tore aufzulegen. Der hat auch in St. Gallen viele Scorerpunkte gehabt. Dann habe ich auf Platz 2 Kai Pröger von Rostock. Als Überraschung der Saison als Mannschaft haben die natürlich auch ihren besten Transfer, Kai Pröger, den ich absolut für underrated halte, diesen Transfer. Auf Platz 2 und auf Platz 3 habe ich so, ja, Christoph da ferner, Jan-Niklas Beste vielleicht bei Heidenheim. Aber es sind auf jeden Fall ein paar starke Transfers gewesen in der zweiten Liga. Und auf der anderen Seite bei den Flops sehe ich auf Platz 1 Fabian Kunze bei Hannover. Ich weiß halt nicht so ganz, was die allgemeine Erwartungshaltung an Kunze ist, aber er kommt halt von einem Erstliga-Absteiger. Er hat Erstliga-Erfahrung, kommt zu 96. Ich glaube, er wird am Freitag gegen Kaiserslautern nicht in der Startelf stehen. Denn ich glaube, Ondua wird seinen Platz einnehmen. Und das ist dann eigentlich schon eine Enttäuschung, wenn ein Kunze nicht in der Startelf steht bei Hannover. Und ich glaube, das wird sich auch über die Saison, wird er da auf jeden Fall schwer haben.
Ich habe mich auch für einen Hannover-Spieler entschieden als Flop. Und zwar ist wahrscheinlich eher überraschend und es ist auch meiner Meinung nach ein Hot Take, denn dieser Spieler hat schon mal in der zweiten Liga gut funktioniert beim ersten FC Köln und ich bin auch eigentlich ein Fan von ihm. Aber ich denke, dass er an Christian Kerk nicht vorbeikommen wird und die beiden spielen nun mal auf einer Position und tun sie nicht. Aber sie sind ähnlicher Spieltyp, finde ich. Also viel für Vorlagen und Freistöße und so. Deswegen bin ich der Meinung, dass Louis Schaub nicht so eine starke Saison haben wird, wie erwartet. Er wird jetzt nicht komplett scheiße sein. Er wird trotzdem seine Scorer sammeln, aber nicht so, wie es meiner Meinung nach von ihm zu erwarten ist, denn er sehr viel kann auch Leistungsträger sein, ist auch eigentlich ein richtig geiler Spieler.
Also genau, in den Testspielen hat Schaub meistens auf der 8 gespielt und Kerk eben auf der 10. Leitl lässt ja so ein Rautensystem spielen. Also ich denke, dass die Raute eben dann mit Schaub, Besuschkow und dann Kerk auf der 10. Aber natürlich viele Hannover-Transfers haben das Potenzial, Enttäuschung zu sein. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ob man Havard Nielsen dann nennt, aber ich glaube einfach nicht, dass die Erwartungshaltung da so wirklich da ist. Ein Besuschkow sehe ich nicht unbedingt als Flop. Ich glaube, der wird ganz gut funktionieren. Aber ja, so Kunze, Schaub kann auch tatsächlich als Flop enden. Ich hatte sonst noch so an Eggestein gedacht, aber ich weiß auch nicht, wie da die Erwartungshaltung sein kann. Und an den Till, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, was man von dem Jungen erwartet. Aber wenn man auf einmal denkt, dass das jetzt ein Champions-League-Spieler ist, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht werden. Genau, und dann hatten wir sonst noch den Turnaround in der Rückrunde von Mannschaften. Und da sehe ich tatsächlich auf Platz 1, ist ein bisschen komisch jetzt Hannover 96, denn ich glaube, sie werden eine relativ schwache Hinrunde spielen, weil sie eben diese Automatismen erst finden müssen und erstmal so ein bisschen reinkommen müssen und dass sie dann in der Rückrunde einfach relativ solide spielen. Sonst habe ich da vielleicht noch Pauli, die dann in der Rückrunde vielleicht ein bisschen sich aufbessern können, aber ich habe da nicht wirklich einen Verein gesehen, wo ich denke, oh, die werden in der Rückrunde nochmal den Angriff auf die Aufstiegsplätze starten.
Ja, Pauli kann man, glaube ich, da auch gut nennen. Ich habe mich da eher dann für. Ich wollte zuerst Regensburg nehmen, dass sie dann durch Trainerwechsel nach der WM besser spielen werden, aber ich habe sie dann auf Platz 17 getippt, dann kann ich sie nicht als Turnaround in der Rückrunde wählen. Und habe mich dann dementsprechend für Holstein Kiel entschieden, wie ich es schon vorhin angesprochen habe. Ich denke, sie werden nicht gut in die Saison starten und dann zum Ende hin wenn sie ihre Punkte holen, wenn alles dann klappt, wenn vielleicht auch sogar ein neuer Trainer, wer weiß das schon. Aber wie gesagt, ich denke, Kiel wird eine gute Rückrunde spielen und in der Hinrunde nicht allzu viel machen.
Gut, ich glaube, dann sind wir mit unseren Zetteln hier am Ende. Wenn du nicht noch irgendwie was zu sagen hast, ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Spieltag wie Wolle. Das heute Abend dann ja, wenn die Folge rauskommt, startet ja schon die zweite Bundesliga mit dem Spiel Kaiserslautern gegen Hannover. Das ist ein geiles Auftaktspiel. Es hätten, glaube ich, ein, zwei geilere Auftaktspiele geben können, aber lassen wir das. Es geht dann auch am Samstag direkt weiter mit einer Vierfachkonferenz, dadurch, dass ja nur ein Freitagsspiel ist. Beispielsweise auch mit St. Pauli gegen Nürnberg oder auch Darmstadt startet da in die neue Saison. Ich hab Bock. Dann glaube ich Rostock gegen Düsseldorf ist das 20:30. Tut mir leid, ich bin noch im Erstligatakt. Das 20:30 spielt dann abends direkt. Ach, ich habe einfach Lust ohne Ende.
Ich freue mich auch. Also ich glaube, das wird eine geile Saison und auch Betze direkt am ersten Spieltag, Eröffnungsspiel. Ich glaube, es gibt nichts Geileres. Würde mich nicht wundern, wenn da sehr, sehr viele Fans sind. Und gleiches gilt auch beim Spiel Sonntag, wo ich hoffentlich selber vor Ort bin. Eintracht Braunschweig gegen den HSV. Muss ich mal schauen, ob ich da Karten bekomme, denn gefühlt will jeder Hamburger dahin. Also was ich in meiner Twitter-Bubble da so mitbekommen ist, dass jeder dafür Karten will. 9-Euro-Ticket sei Dank. Und der Nähe des Standortes natürlich. Wir danken dann euch abschließend natürlich zum Zuhören. Folgt uns auf Twitter, lasst ein paar Kommis da, folgt, schreibt in die Kommentare, was ihr so findet, wie ihr unsere Predictions findet, ob ihr selber Predictions habt, wie denkt ihr, geht die Tabelle aus. Lasst es uns hören und wie schon gesagt, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Ciao, ciao.